dann war schon das Bedürfnis da, halt wirklich mal in so einer gedruckten Zeitung, die man nicht selber macht, sondern die von anderen gemacht wird, zu erscheinen. Ich komme halt aus so einem klassischen bildungsbürgerlichen Lehrerhaushalt. Wie sehr man doch merkt, wie man mit einer eigenen nationalen Brille auf Dinge schaut. Das war eine Nummer zu groß für mich, aber gut, ich war nun mal halt da. Das ist der entscheidende Punkt. Also wie offen ist dieser Wir-Begriff?
Nächste Haltestelle.
Die Haltestelle, dein Podcast mit Deep Talk Garantie.
Hallo, hi und herzlich willkommen an der Haltestelle. Wir sind Kira und Felix.
Wir treffen Menschen an der Haltestelle aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Bubbles und fragen sie, was sie denken und fühlen, glauben und bezweifeln.
Und wir gehen dabei den Grundfragen des Lebens nach.
Mal mit Witz und Leichtigkeit.
Mal mit Schwere und Tiefgang.
Und heute mit Corbinian Frenzel.
Er ist Journalist und Moderator beim Deutschlandfunk Kultur.
Dort moderiert er mit Studio 9 der Tag mit, das reichweitenstärkste Format des Senders, und erreicht live zur Mittagsstunde über 130.000 Menschen.
Außerdem hat er zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach letztes Jahr sein erstes Buch veröffentlicht.
Und was man nicht vergessen darf, vor einem schwedischen Rathaus hat er auch schon einmal übernachtet.
Lieber Corbinian, schön, dass du zu uns an die Haltestelle gefunden hast.
Ja, schönen guten Tag. Und ich merke, ihr habt richtig gut recherchiert, das mit dem schwedischen Rathaus. Also nicht schlecht, ja.
Von wo kommst du denn heute an die Haltestelle? Auch aus Schweden?
Nee, es war näher. Ich komme und muss dazu sagen, es ist ja ein Podcast, man kann es nicht hören, ganz wunderbar mit rosa Kopfhörern bestückt, die ich gerade von meiner Tochter geklaut habe, weil ich keine anderen gefunden habe in diesem Podcast. Also sitze sozusagen gemütlich bei regnerischem Wetter in Berlin drinnen und habe aber, wenn ihr mich größer fragt, gestern ein ganz wunderbares Erlebnis gehabt, nämlich eine ganz wunderbare Revue-Show im Friedrichstadtpalast. Das ist ja immer so das Programm, wo man sagt, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht die intellektuell größte Herausforderung, was man da kriegt. Aber das war ein so schönes sich Entfernen aus den nicht ganz so schönen Nachrichten dieser Zeit und einfach mal abtauchen und vor allem zu sehen, dass es einem selbst gefällt, aber dass ein ganzer Saal voller Menschen ist, der einfach sozusagen Freude hat an der Schönheit des Tanzes, der Akrobatik, des Singens. Aus diesem Gefühl heraus gehe ich in diese Woche.
Ach, schön.
Cool. Ja, da stehen ja auch einige spannende Gespräche vermutlich an für dich.
Ja. In dieser Woche, meinst du? Ja, ich habe diese Woche noch Sarah Wagenknecht mir, die Spitzenkandidatin ihres BSW in der Reihe der Spitzenkandidatengespräche, die wir gerade in Deutschland von Kultur hören. Da bin ich natürlich schon ein bisschen in der Vorbereitung. Und insgesamt ist natürlich jetzt gerade auch diese Wahlkampfzeit, diese letzten Wochen, plus die immer wieder neu einprasselnden Nachrichten, wie das, was jetzt in Aschaffenburg passiert ist, natürlich etwas, was einen so als aktuell arbeitender Journalist ganz schön auf Trab hält, ja.
Vielleicht fangen wir tatsächlich ganz am Anfang an. Wie bist du denn dazu gekommen zum Journalismus? War das dir in die Wiege gelegt und hast gedacht, ja, auf jeden Fall, so klingt meine Stimme, die will ich ans Mikrofon bringen? Oder hast du da andere Wege erstmal genommen in den Journalismus?
Also Radio lag gar nicht so nahe. Ich bin eigentlich relativ spät zum Radio erst gestoßen, auch was so die Leidenschaft angeht oder überhaupt die Idee, dass ich mal Radio machen könnte. Ich habe angefangen, wie man das wahrscheinlich häufig findet, in so Biografien von Menschen, die dann später Journalisten geworden sind, so ganz klassisch mit der Schülerzeitung. Und ich weiß noch, ich glaube, eigentlich ist mein älterer Bruder schuld, der nämlich damals schon am Gymnasium mit mir die Sommerferien verbrachte bei den Großeltern und die ganze Zeit irgendwie was schrieb für die Schülerzeitung. Und ich war noch ein Ticken jünger und war noch in Niedersachsen, da wo ich herkomme, hieß das Orientierungsstufe, also so 5., 6. Klasse, noch vorm Gymnasium, und langweilte mich unglaublich, wenn mein Bruder die ganze Zeit so langweilige Sachen macht und nicht vernünftige Dinge wie Fußball spielen, keine Ahnung, was man gerne so macht in einem Sommer in dem Alter. Und es hat dann aber abgefärbt, weil ich dann dachte, na gut, vielleicht ist das ja was. Und dann bin ich aus den Sommerferien zurückgekommen und habe an der Schule erstmal eine Schülerzeitung gegründet, an der ich da war. Und so ging's los, die ersten Schreibversuche, die ersten Dinge einfach aus der Umgebung zu beschreiben, in der Schule, was so los ist, aber natürlich auch gleich den ganz großen Aufschlag, wie man das dann häufig so macht. Man liest was in der seriösen großen Presse. Ich habe damals irgendwie so einen Spiegelartikel über den Klimawandel gelesen und was uns droht, möglicherweise eine neue Eiszeit in Europa. Und ich weiß noch, das war einer meiner ersten großen Artikel. Dass ich das weitergeben wollte an meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Und habe dann erste interessante Erfahrung gedacht, naja gut, wenn das geschrieben und veröffentlicht ist, dann werden ja unglaublich viele Menschen und Mitschülerinnen und Mitschüler mich darauf ansprechen und irgendwie Resonanz geben. Und dann merkte ich schon so, naja, ganz so war es dann auch nicht.
Aber das heißt, dein Bruder war auf einer anderen Schule, also der hat für eine andere Schule.
Genau, der war im Prinzip schon so ein Stück weiter. Ich bin dann auch noch auf die Schule gekommen und in der Tat waren wir dann beide auch, er war noch an der Schule, ich kam und wir waren dann beide auch zusammen in der Schülerzeitungsredaktion an dieser Schülerzeitung. Ja. Also es lag insofern ein bisschen in der Wiege, nicht unbedingt, aber schon in den frühen Jugend- und Schülertagen, dass ich damit angefangen habe und dass ich daran immer eine Freude hatte. Und das ging dann so weiter, weil dann war schon das Bedürfnis da, halt wirklich mal in so einer gedruckten Zeitung, die man nicht selber macht, sondern die von anderen gemacht wird, zu erscheinen. Dann bin ich dann zu meiner Heimatzeitung, den Wolfsburger Nachrichten, irgendwann gegangen und habe gesagt, kann ich hier schreiben? Und das sind dann immer so die Geschichten von früher, wo man irgendwie aufpassen muss, dass es nicht immer so klingt. Na, liebe junge Leute, damals war das alles viel schwieriger. Aber es war in der Tat so, dass da der Redakteur, der für die Kulturberichterstattung zuständig war, mich da sitzen sah mit meinem Schulranzen und sagte, wir sind hier keine Wärmehalle für Schüler. Aber der Redaktionsleiter war ganz nett und meinte, naja, Sie können ja mal schauen. Und dann war der erste Termin irgendeine Spendenübergabe von irgendeinem Autohaus an eine Institution für einen guten Zweck. Und ich bin mit dem Fotografen hin und habe dann meine ersten, weiß ich nicht, 20 Zeilen, 30 Pfennige die Zeile schreiben dürfen. Ach, und so ging es im Prinzip los, ja.
Aber es ist schon immer so klassisch. Eine Freundin von mir hatte den Weg auch am Anfang eingeschlagen und bei ihr war es der Kegelclub, über den sie am Anfang schreiben musste. Ich glaube, das sind so die Geschichten.
Ich finde es aber interessant, wenn man das überlebt hat, ja, wenn man das durchgemacht hat und nicht gesagt hat, oh, das soll Journalismus sein. Wahrscheinlich ist es die erste große Charakterprobe. Ja? Aber es gilt wahrscheinlich für andere Berufe auch, wo man eine tolle Vorstellung hat, was es ist und dann fängt man an und muss halt dummerweise ganz klein anfangen. Und ich fand es aber interessant, ich habe auch schon damals was gelernt, ja, dass nämlich, weil das ständig gibt es ja irgendwelche Spendenübergaben, gerne auch von so kleinen Unternehmen oder Geschäften. Und der Redaktionsleiter sagte damals, naja, wir haben ein klares Kriterium, die Summe muss stimmen, also die Spende muss hoch genug sein, dass es teurer ist als eine Anzeige bei uns im Blatt. Denn sonst haben wir den Verdacht, dass die das eigentlich vor allem machen, damit sie in die Lokalzeitung kommen.
Ja, ergibt Sinn.
Wie gesagt, man nimmt auch aus solchen Geschichten natürlich schon was mit, erste Sache gelernt mit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 16, glaube ich, ja.
Ach, spannend, ja. Erinnerst du dich noch an den ersten richtig durchschlagenden Text, den du geschrieben hast? Also wo du gemerkt hast, oh, der hat jetzt irgendwie Reichweite oder so?
Der erste wirklich schöne Titel, den ich in Erinnerung habe und mit dem ich es auch auf die Titelseite zumindest des Lokalteils geschafft hatte, war das Entensterben im Salzteich. Da gab es nämlich dann wirklich ein trauriges, vermehrtes Sterben von Enten und man ermittelt Umweltbehörde und verschiedenste Institutionen über 3-4 Tage. Ich habe das engmaschig begleitet. Es stellte sich heraus, es waren Rentnerinnen und Rentner, die zu viel gefüttert hatten. Es lag einfach zu viel vergammeltes Brot am Boden. Und das war wirklich eine Geschichte, das war insofern schön, weil das war so eine Geschichte, ich weiß noch, da war ich an einem, gehört ja auch mit dazu, wenn man anfängt, man arbeitet eher an den unattraktiven Randzeiten. Ich war so Sonntag in der Redaktion und hatte wahrscheinlich wieder irgendeinen Text über eine Spendenübergabe abgeliefert. Und dann kam also rein hier diese Meldung, Enten sterben und jetzt wirklich viel und die Feuerwehr ist da und die Polizei. Und es war sonst niemand da, außer eben dem Chef, der so die Themen verteilt hat. Und der guckte mich an und ich war, glaube ich, eigentlich noch nicht so auf der Liste derjenigen, die sowas machen. Ja, also das war eine Nummer zu groß für mich. Aber gut, ich war nun mal halt da und wurde dann rausgeschickt und bin hingefahren und habe das begleitet. Und insofern war das eine schöne Erfahrung, um da mal zu sehen, letztendlich wirklich die Recherche. Man hat eine offene Frage, dann gibt's die ersten Vermutungen und dann gibt's irgendwann eine Erkenntnis. Und das so zu begleiten, war ganz schön. Sicherlich nicht eine weltbewegende Geschichte, ne? Aber doch, das war aber auch so ein bisschen so ein Eisbrecher, weil ab da durfte ich dann auch ein bisschen größere Sachen machen. Und weil ich mich damals schon sehr für Politik interessiert habe, bin ich dann auch schon mal so an diese kommunalpolitischen Sachen rangegangen. Und das wurde dann natürlich dann immer relevanter und interessanter auch.
Das ist ein spannendes Schlagwort, weil du ja dann aber nicht diesen straighten Weg gegangen bist. Also du hast ja dann geschrieben, aber du bist ja dann irgendwann doch nochmal, hast so einen Schlenker in die Politik gemacht.
Ja.
Kam das genau daraus, aus deinem Interesse auch für politische Themen?
Also ich hatte eigentlich wirklich immer genau diese zwei Interessenfelder und das konnte man auch schon in der Schule ablesen. Es war die Schülerzeitung und gleichzeitig war ich aber auch der Schülersprecher. Das war immer so eine Mischung. Ich glaube, damals lag das auch nochmal näher. Ne? Wenn man engagiert ist, dann ist man eben engagiert. Und so viele sind dann vielleicht nicht engagiert, dann macht man am Ende auch nochmal mehr, als vielleicht erstmal auf den ersten Blickpunkt nötig wäre oder zusammengehört.
Ja.
Und so war das dann letztendlich auch, dass ich auch quasi, wie es als dann weiterging, ich bin dann mit ein paar kleinen Schlenkern, habe nochmal kurz in Bonn vorbeigeschaut. Ich habe 1998 Abitur gemacht im Sommer und das war ja so das letzte halbe, dreiviertel Jahr, dass die Regierung noch in Bonn saß und das Parlament. Und ich habe gedacht, ach Mensch, das ist eigentlich spannend, ich würde das gerne noch wenigstens kurz erleben und hatte glücklicherweise auch so ein paar Kontakte vorher geknüpft über eine Veranstaltung, bei der ich mal war und konnte dann also noch in Bonn ein Praktikum machen. Also ich habe erst noch mal so ein paar Sachen dieser Art gemacht, die mich aber natürlich auch schon, es war ein Praktikum im Deutschen Bundestag, so in diese Welt hineingeführt haben. So, ach, das ist ja auch ganz interessant, das von der Seite zu sehen. Und wie das eben so ist, wenn man erstmal so Kontakte geknüpft hat, dann ergeben sich ja häufig aus den Dingen auch was. Dann bin ich nach Berlin zum Politikstudium gegangen und mit mir, der Zusammenhang ist, glaube ich, nicht direkt. Ja, zufällig mit mir kam auch die Regierung nach Berlin. Und dann hatten wir da die und ich die schöne Situation, dass ganz viele der Abgeordnetenbüros studentische Mitarbeiter brauchten, die sie vorher in Bonn hatten. Ein paar von den Studierenden sind mitgegangen nach Berlin, aber ein Großteil ist natürlich in Bonn geblieben. Das heißt, da wurden ganz viele Jobs frei. Und so kriegte ich da meinen ersten Studentenjob in einem Abgeordnetenbüro. Und ich will es nicht zu detailliert machen, aber daraus ergab sich auch wirklich immer so ein relativ guter und tiefer Einblick in diese Welt. Also Politik jetzt nicht als Politiker machen, aber so auf der Berater-Referentenebene. Das habe ich dadurch kennengelernt. Und so kam es dann letztendlich auch, dass ich quasi vom Bundestag dann im Europäischen Parlament gelandet bin. Auch erstmal nur durch ein Praktikum. Und das war gerade zum Ende meines Studiums. Und der Abgeordnete, bei dem ich im Praktikum war, der sagte dann zu mir, naja, wenn du deinen Abschluss hast, willst du dann nicht richtig hier anfangen? Mhm. Und das war eine ganz spannende Zeit. Das war im Jahr 2004, 2005. Das war gerade kurz nach der EU-Osterweiterung um die 10 mittel- und osteuropäischen Staaten und Zypern und Malta. Eine Phase, wo auch gerade an der europäischen Verfassung gearbeitet wurde. Eine Phase der unglaublichen Euphorie, wo man dachte, hey, dieses Europa geht jetzt richtig voran und wir bauen die Grenzen noch mehr ab und noch ein paar Schritte. Und wir sind eigentlich bei der Vision von europäischem Bundesstaat. Das ist ja, wenn man das heute sich vergegenwärtigt, eine Vorstellung, ne? Das ist 20 Jahre her, immerhin, klar, ist jetzt auch nicht gestern gewesen, aber doch heute so schwer vorstellbar, so wie wir diese Europäische Union heute erleben. Und das war für mich aber ganz persönlich total attraktiv. Ja, das war in Brüssel eine Atmosphäre. Ganz viele Menschen aus diesen genannten Ländern kamen damals frisch nach Brüssel, haben da gearbeitet. Es waren vor allem auch junge Leute, die das gemacht haben. Und es war so eine ganz tolle Stimmung in der Stadt und diesem Umfeld Europäisches Parlament, dass ich gedacht habe, ach komm, ich will zwar eigentlich in den Journalismus, das war mir schon klar, aber ich mache erstmal diesen Schritt, weil es jetzt erstens so spannend ist, weil ich zweitens ein konkretes Jobangebot auf dem Tisch hatte, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und ich hatte mich, das muss man dazu sagen, zwar immer drum kümmern wollen, aber de facto nicht drum gekümmert, mal zum Beispiel ein Volontariat zu bekommen. Das heißt, ich hatte einfach noch keine Bewerbung raus. Und dann der Plan, okay, das machst du 1-2 Jahre und dann machst du den Schritt in den Journalismus. Diese 1-2 Jahre wurden dann 4-5 Jahre, weil es einerseits spannend war und weil manche Dinge auch nicht sofort klappen. Und so kam ich dann wirklich über diesen Umweg letztendlich in den Journalismus, wobei ich zusagen würde, es war, also Umweg klingt so, ich hätte stringenter gehen können, hätte ich natürlich, aber ich will davon im Prinzip keinen Tag missen, weil ich das als Journalist so unglaublich gut gebrauchen kann, all das, was ich da gelernt habe.
Ja, das glaube ich, hilft dir das jetzt auch heute? Klar, 20 Jahre sind irgendwie eine lange Zeit, aber, oder anders, ich habe tatsächlich mit Felix letztens erst drüber geredet, dass wir schaffen, dass von Angela Merkel ja auch schon wieder 10 Jahre her ist und dass das eine ganze Dekade ist und dass ich so emotional gefühlt immer noch in diesem Vibe bin. Und dann jedes Mal so erschrecken muss, nee, die Gesellschaft hat sich verändert, Politik hat sich schon wieder verändert. Also das ist so einfach passiert, weil 10 Jahre passiert sind sozusagen. Und gleichzeitig hast du ja aber Einblicke bekommen, die man ja nur bekommt, wenn man auch in diesem politischen Ding so drin ist. Und glaubst du, dass dir das hilft, auch Prozesse heute zu verstehen? Oder stehst du trotzdem genauso ratlos da und denkst, wie kann es sein, dass so jemand wie Trump an die Regierung kommt? Wie kann es sein, dass wir politisch gerade so vor solchen Zeiten stehen?
Also ich glaube, so diese großen Fragen, die sich viele stellen, die sich alle stellen, da stehe ich ähnlich ratlos da und natürlich irgendwie als Journalist immer mit dem Bemühen und dem Versuch, es zu erklären oder zumindest mit klugen Menschen zu sprechen, die es vielleicht besser erklären können. In der Hinsicht sicherlich gilt es nicht, dass sich da jetzt aus der Erfahrung von vor 20 Jahren viel ziehen kann. Woraus ich aber nach wie vor viel ziehen kann, und das gilt natürlich gerade so für die europäische Politik, die von ihren Wegen her relativ komplex ist. Also auch etwas ist, was man, selbst wenn man politisch interessiert ist, nicht sofort drauf hat, wenn man da nicht involviert war. Und das ist etwas, aus dem habe ich geschöpft. Also meine Anfangszeit als Journalist beim Deutschlandradio, beim Deutschlandfunk lag in der Zeit der Eurokrise. Und das war ein Riesenvorteil, dass ich wusste, wer da was wie zu entscheiden hat in Brüssel, wie die Abläufe sind. Denn die sind doch eben anders als in der deutschen Politik. Das hat schon geholfen. was so diese Großlinien angeht, es ist immer leicht, wenn man sagt, man konnte Dinge absehen. Ja, also bei bestimmten Blockademöglichkeiten, die es in der europäischen Politik gibt, konnte man oder konnte ich auch eine gewisse Ahnung haben, ne? Also dass so, wenn man sagt, das lösen wir europäisch, dass das nicht so einfach geht. Und auch vielleicht eine zweite Erfahrung, die ich ganz stark in Brüssel gemacht habe, wie sehr man doch merkt, wie man mit einer eigenen nationalen Brille auf Dinge schaut. Und das gar nicht so einfach ist. Ne? Ich habe das bei dieser, wenn du das ansprichst, Angela Merkel und ihr, wir schaffen das. Und dieses Einfordern oder auch Wünschen einer europäischen Solidarität im Umgang mit der Flüchtlingssituation. Da haben ja viele dann damals auch gedacht, wie kann das denn sein, dass so viele Europäer da nicht mitgehen? Und ich kann mich noch erinnern, dass das ein ganz wichtiger Punkt war, wenn man so diese Brüssel-Erfahrung hatte, dann wusste man eben auch, es gab andere Momente, da hatten sich andere Europäer eine Form der Solidarität gewünscht, die dann von Ländern wie Deutschland, allen voran in Deutschland, nicht gewährt werden. Das war die Euro-Krise beispielsweise, die in vielen südeuropäischen Ländern als nicht so solidarisch wahrgenommen wurde, wie man das hier vielleicht gedacht hat. Und es gab zum Beispiel schon lange, eben vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in Mittel- und Osteuropa, die Enttäuschung über Deutschland, dass die Sorge vor Russland und vor dem, was da passiert und der, ich will es mal so sagen, der Energieegoismus der Deutschen einer europäischen Solidarität sehr im Wege steht. Und wenn du das dann zusammensiehst, ja, dann kriegst du auf einmal ein anderes Bild, dann verstehst du auch, warum bestimmte europäische Blockaden da waren, weil die gesagt haben, nee, das hat nicht erst angefangen, als wir gesagt haben, Flüchtlingssolidarität, nein. Es gab andere Momente, wo wir die gefordert haben und ihr habt nein oder zumindest ja, aber mit einem ganz großen Aber gesagt. Stichwort Euro-Rettungspolitik, von wegen, ja, wir helfen, aber übrigens könnt ihr, liebe Griechen, für ein paar Jahre eure nationale Souveränität, wie ihr über Dinge entscheidet, mal abgeben. Das entscheiden wir bitte mit. Das nur vielleicht so als ein Beispiel.
Ja, das stimmt. Das ermöglicht einem irgendwie einen größeren, breiteren Blick, das da nochmal einzuordnen, gibt vielleicht tatsächlich mehr Verständnis, wie und warum woanders so gedacht wird. Ich hatte mich so ein bisschen in der Vorbereitung gefragt, du hast andauernd mit Worten zu tun und auch von so vielen verschiedenen Facetten. Also du hast Worte im Politikbetrieb mitbekommen, wie Verträge, es werden Verträge verhandelt, es wird, aber du führst Gespräche, wo man irgendwie ein ehrliches Miteinander ringen. Jetzt hast du ein Buch über Debattieren und Streiten geschrieben. Welche Bedeutung haben Worte für dich und haben die im Verlauf deines Lebens, würdest du sagen, haben die an Bedeutung und Gewicht zugenommen oder vielleicht auch durch einen inflationären Gebrauch irgendwie eher abgenommen?
Bei mir hat sich etwas verschoben und das beschreibt auch letztendlich diese Bewegung vom schreibenden Journalisten hin zum sprechenden Journalisten. Ich habe bei mir selbst beobachtet, dass ich gemerkt habe, dass Sprechen und im Gespräch sein, dass das zwar häufig weniger auf den Punkt und präzise ist als Texte, die man schreibt. Also ich merke das auch immer wieder. Ich habe das gemeinsam mit Julia Reuschenbach beim Buchschreiben gemerkt, ja, dass man auf einmal, wenn man nicht im Dialogischen ist, sondern sagt, okay, das ist jetzt das, was wir aufschreiben, dass man dann natürlich eindampfen muss, dass man ganz genau auch wissen muss, was man sagt, wohingegen, wie wir jetzt so zu dritt im Gespräch sicherlich auch nochmal einen kleinen Gedankensprung machen kann mit auch allein der Art, wie man etwas betont oder ob man eher zögerlich spricht oder wieder ein bisschen schneller, ganz viel Dinge mitgeben kann. Wir sehen uns jetzt auch, also die, die uns hören, sehen uns nicht, aber wir sehen uns auch dabei. Das heißt, ich kann sehen, dass ihr beide total freundlich guckt. Das ist für eine Gesprächssituation einfach erstmal schön, ja, und macht was anderes. Das habe ich für mich gemerkt, dass gesprochene Wort, das Dialogische im Gespräch sein, dass das gerade in diesen Zeiten, wie wir sie erleben, wo die Gräben eigentlich tiefer werden, die Unterschiede oder die Art und Weise, wie man auf die Welt blickt, was man für die richtigen Lösungen hält, eigentlich ein ganz wichtiges Instrument ist und das zentral ist, um in irgendeiner Form zusammenzukommen. Ich meine, man kann es relativ klein machen und das kennt, glaube ich, jeder. Also jeder, der schon mal irgendwie mit Freunden oder Familie so einen kleinen beginnenden Konflikt, Streit hatte und versucht hat, das beispielsweise per WhatsApp oder irgendeinem Messenger-Dienst zu entschärfen. Da kann man noch so viel Smileys mitschicken oder noch so viel. Da ist dann eine Formulierung, die bei dem anderen wieder auslöst, wie, weil der nimmt, also der ist ja doch gar nicht so weit. Dass er sagt, es ging zu weit oder was auch immer. Man weiß eigentlich, wirkliche Konflikte kriegst du nicht schriftlich ausgeräumt. Und das hat bei mir so die Frage, also wie mit dem Wort umgehen, auch ein bisschen verschoben. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich aus der Not die Tugend mache, weil ich nun mal Radiojournalist geworden bin und das jetzt zur großen Theorie erkläre. Also man kann auch, und das ist auch nach wie vor wichtig, ich will jetzt nicht sagen, wir dürfen nur noch miteinander sprechen. Man braucht natürlich auch diese Aufschläge, das geschriebene Wort und auch mal eine, auch in seinem eigenen Kopf auch mal eine Einigung. Was will ich denn jetzt eigentlich sagen? Klar, keine Frage. Aber für mich persönlich habe ich gemerkt, dass das eine sehr gute Kommunikationsform ist. Übrigens, das ist auch ein Grund, also Julia Reuschenbach war diejenige, die mich eingeladen hat, dieses Buch mitzuschreiben. Sie kriegte die Anfrage zunächst, weil sie nämlich auch gesagt hat, eigentlich ist das Dialogische bei so einem Thema schon bei der Entstehung eines solchen Buches so wichtig, dass sie sich diese Chance gar nicht nehmen lassen möchte. Ja. Und weil sie wusste, dass wir sehr häufig und sehr gut in Kontakt waren und auch gerade über solche Themen gesprochen, aber auch gestritten haben, hat sie damals gesagt, komm, lass uns das zusammen machen.
Das ist spannend, ja. Wie entsteht so ein Buch dann?
gerade im Zweisein, genau. Ne?
Ja.
Also gerade, wenn man zu zweit ist.
Das war auch wirklich eine verrückte Erfahrung in vielerlei Hinsicht. Also Julia sagte mal gerne, Titel defekte Debatten. Ja, wir haben im Prinzip alle Debattendefekte, die wir ausmachen, selbst durchgespielt, ohne dass wir es wollten. Also inklusive von man wirft sich etwas vor oder man missversteht sich. Man betont einen Punkt ganz stark und spielt den ganz weit nach oben. Irgendwas, was einem ganz wichtig ist. Dabei ist es in Wirklichkeit doch was anderes oder ist es viel facettenreicher. All das haben wir erlebt. Wir haben also echt wie die Kesselflicker gestritten an manchen Stellen bis hin zu dem Punkt, dass ich bei einem Kapitel vorgeschlagen habe, okay, lass uns das einfach als Streitgespräch abbilden und nicht versuchen, einen Text daraus zu machen, der quasi schon die Einigkeit mit sich bringt. Wir haben es dann doch geschafft. Das Interessante ist, ne, man fängt natürlich so ein Projekt an. Also ich glaube, es gibt auch so Co-Autorenschaften, wo man von vornherein weiß, wir sind ganz unterschiedlicher Meinung und versuchen das irgendwie daraus was Interessantes zu machen, so eine produktive Spannung. Und wir sind eigentlich davon ausgegangen, naja, wir haben ja ungefähr die gleiche Analyse und wir sind ja sozusagen on the same page, wie man so schön sagt im Englischen. Und haben dann aber in der Detailarbeit gemerkt, nee, das stimmt gar nicht. Also hier haben wir durchaus unterschiedliche, zumindest Schwerpunktsetzungen, jetzt nicht komplett unterschiedliche Meinungen und Thesen. Und das finde ich insofern so lehrreich, weil wenn Menschen, die sich an sich einig sind oder die denken, dass sie an sich einig sind, dann aber an doch vielen Stellen, wenn sie genau ins Gespräch gehen, merken, ach, stimmt gar nicht, dann müsste das ja idealerweise auch andersrum gelten können. Also dass Menschen, die denken, wir haben gar nichts miteinander gemein, wir sind komplett konträrer Meinung, wenn die erstmal ins Gespräch kommen, feststellen, ja, das stimmt für den Punkt, aber an dem Punkt, ehrlich gesagt, sind wir gar nicht so weit auseinander. Also auch das fand ich eine ganz lehrreiche Erfahrung.
Spannend. Das ist ja auch, wenn man sich dann so Social Media Bubble anguckt oder so. Ich glaube, dass das da auch oft zutrifft und dass man immer in so einer seltsamen Vorannahme ist, hier sind jetzt die Leute unterwegs, die das genauso sehen wie ich. Und damit vertut man ja auch die Chance, diesen Perspektivwechsel so ein bisschen mitzugehen, den du sagst. Und dann im nächsten Schritt natürlich gerade auch mit Menschen, die in einer ganz anderen Bubble unterwegs sind. Aber ich glaube, auch in der eigenen Bubble ist man manchmal so blind dafür, sich in andere hineinzuversetzen, wenn man davon ausgeht, die sind ja alle so wie ich.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Wörtchen wir, das ist ja ganz schön vereinnahmend. Wir haben das häufiger jetzt, also wir, das kleine wir, Julia Reuschenbach und ich, bei unseren Lesungen auch erlebt und Terminen und Veranstaltungen, die wir hatten zum Buch, dass man dann gerne mal so sagt wir und man meint damit den Raum. Wir sind uns ja einig das. Und dann fragt man sich, ja, sind wir uns denn? Und vor allem, was macht das mit den Leuten in dem Raum, die denken, na, so ganz einig bin ich dann nicht, aber wenn ihr euch alle einig seid, dann halte ich mich jetzt erstmal zurück. Das ist eine Sache, die habe ich häufig erlebt, jetzt nicht nur im Zusammenhang mit dem Buch, aber auch bei anderen Veranstaltungen, öffentlichen Veranstaltungen, dass zum Beispiel, wenn für bestimmte Forderungen oder Aussagen relativ viel Applaus kommt, dass dann diejenigen, die dem gar nicht zustimmen, dann so ein bisschen in so eine Zurückhaltung geraten und denken, okay, wenn ihr euch jetzt hier alle so einig seid, dann, das ist manchmal journalistisch interessant, wenn ich so Veranstaltungen moderiere und dann denke, okay, der ganze Raum war sich einig, dass, keine Ahnung, wenn jetzt die Politiker da waren oder auch politische Journalisten mit einer ganz klaren Haltung zu Themen, dass ich denke, okay, die haben ja voll den Nerv und die Zustimmung des Publikums getroffen und danach kommen dann Leute zu mir. Und ich sage noch dazu, und man fühlt sich dann als Journalist mal richtig schlecht, wenn man dann in diese Rolle geht und sagt, in diese Gegenposition sagt, aber ist es nicht doch so oder müsste man nicht bedenken das? Und man merkt so, ach, dafür kriegt man jetzt keinen Applaus. Und man fühlt sich schon so ein bisschen schlecht. Und sagt, war ich jetzt wieder der Einzige, der es anders gesehen hat oder der hier rummeckern musste? Und danach kommen dann häufig Leute aus dem Publikum und sagen, gut, dass sie da widersprochen haben, gut, dass sie den Punkt noch gemacht haben. Mhm. Aber man merkt es im Raum erstmal nicht. Ja,
ja,
ja.
Und das, finde ich, ist wichtig, weil das merken wir auch in Diskussionsräumen, ne? Dass diese Möglichkeit immer da bleibt.
Absolut. Mhm. Wir kommen ja ursprünglich aus der Theologie und natürlich ist das irgendwie so ein ganz anderes Feld, aber da gibt es ja die Homiletik, das ist quasi die Predigtlehre. Und mein Doktorvater auch, der spricht immer von dem Wir auf der Kanzel und meint genau das. Das ist so ein absolutes No-Go, was man nicht machen sollte. Egal in was für einen Bezug, ob es sich jetzt darauf bezieht, wie wir einen Bibeltext verstehen, aber auch wie wir die Welt sehen oder so. Also ich glaube, absolut, da geht eine große Gefahr von aus, ne? Weil man die HörerInnen ganz schnell verliert und weil man Menschen irgendwie in Schubladen schiebt, die in denen sie selber gar nicht wollen und dann vielleicht nicht den Mut haben. Also nicht alle kommen wahrscheinlich zu dir und sagen dann, gut, du hast gesagt, dass ich habe mich damit gesehen oder verstanden gefühlt. Und gleichzeitig leben wir aber ja in der Zeit des Wirs, so ein bisschen wie und die.
Genau. Also so. Das ist Widersprüchliche, das wir da an dieser Stelle auch mitbringen, ist ja, dass wir im Untertitel zum Buch dann schreiben, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Ja, und da kriegten wir schon, als das Buch noch in den Endzügen war beim Schreiben, aber da war es quasi schon vom Verlag von Suhrkamp angekündigt und dann schrieb alle auf X, also auf der Plattform, ein anderer Suhrkamp-Autor, ein Soziologe, also auf diese Aussage, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen, ich muss gar nichts. Und ich fand diese Reaktion eigentlich erstmal total sympathisch. Also die hatte sowas Sponti-Rotziges von wegen, nee, wenn ihr das sagt, dann mache ich erstmal erst recht nicht mit. Und das ist auch ein ganz guter gesellschaftlicher Reflex, ne? Also wenn es dann so ein sehr vereinnahmendes Wir wird. Und dennoch, und das ist ja dann letztendlich Gesellschaft, ja, also diese Frage, wenn wir alle als Individuen rumlaufen oder uns Kleinstgruppen suchen, mit denen wir es einigermaßen aushalten, gut, dann kann man auf ein größeres Wir verzichten. Aber wir haben natürlich mal als Gesellschaft ein Wir. Also wir haben es einfach de facto. Wir haben sozusagen eine Wir-Situation, die wir irgendwie aushandeln müssen. Der können wir uns im Prinzip eigentlich nicht entziehen. Also spätestens, wenn wir aufgerufen sind, am 23. Februar einen neuen Bundestag zu suchen. Ich meine, klar, man muss nicht hingehen, man kann einfach zu Hause bleiben. Aber auch das ist natürlich schon eine Entscheidung. Ja, auch das darf man sich nicht vormachen. Auch dann hat man eine Entscheidung getroffen. Ja. Und das heißt, wir als Gesellschaft, als Staat, als diejenigen, die das gemeinsam bestimmen dürfen, haben natürlich dann auch eine gewisse Notwendigkeit zu überlegen, wie wir dieses Wir verhandeln. Was ist dieses Wir? Wie weit reicht das? Wie viel Ich soll sein? Wie viel Einschränkung des Ich? Das sind ja alles genau diese Fragen, die wir miteinander verhandeln müssen. Insofern kommen wir um das Wir auch letztendlich nicht herum. Nicht und deswegen haben wir uns dann auch erlaubt, diesen Titel, diesen Untertitel zu wählen.
Ja. Aber es macht ja einen Unterschied, ob wir sagen, hey, wir müssen unser Wir wieder aushandeln oder Wir wird definiert durch oder so.
Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Also wie offen ist dieser Wir-Begriff? Letztendlich geht es darum, und wie ambivalent kann der auch sein? Das ist eben auch, ich meine, was du gerade angesprochen hast mit diesen Social-Media-Blasen. Ich habe da manchmal die Beobachtung auch schon bei mir selbst gemacht, wenn man zum Beispiel in bestimmten Punkten mit vielen Leuten einig ist und das auch so dokumentiert ist. Weil man kommentiert in die eine Richtung, wie auch andere das tun. Und da entstehen ja also die Blase, die Bubble ist ein Begriff. Man könnte versagen, das ist ja fast schon so eine Art sozusagen gesellschaftspolitische Freundschaft, ja, so eine Verbindung, die man hat. Und dann ist man bei irgendeiner Stelle und sagt, ach, das sehe ich aber ganz anders. Also da sehe ich es mal anders. Oder aber irgendjemand, den man kennt, ist bei irgendeinem Punkt so und kommentiert es entsprechend und man denkt, eigentlich sind wir uns in 90% der Dinge einig, aber da jetzt wirklich überhaupt nicht. Da kenne ich so eine Entwicklung aus Social Media, dass man dann trotzdem eher so im Freundeskreis bleibt. Was man dann im Zweifel macht, ist einfach gar nicht zu kommentieren oder nichts dazu zu sagen. Als gute alte Sozialtugend, ja, bevor wir streiten, sage ich lieber nichts. Aber häufig ist es sozusagen auch so ein solidarisches Beispringen, weil du grundsätzlich auf meiner Seite bist, bin ich jetzt auch auf deiner Seite. Obwohl ich vielleicht eigentlich innerlich von meinen Motiven her, von meinen Prioritäten gar nicht auf deiner Seite bin. Und das ist dann eben dann schon das problematischere Wir, weil es eben letztendlich Gruppen-Wirs zementiert, die einander gegenübergestellt werden.
Ja, wie würdet ihr das sehen und sagen, wie lässt sich denn auch Dissens aushalten? Also natürlich, es braucht irgendwie ein Wir und das muss mit einer gewissen Elastizität ausgestattet sein, also irgendwie ein bisschen locker und, weiß nicht, fluffig sein, damit möglichst ja viele darin Platz finden und man sich nicht vereinnahmt fühlt. Und gleichzeitig gibt es ja auch irgendwie ja Trennlinien, es gibt Dissens, es gibt Unterschiede. Wie kann man, weil nicht jeder Streit, nicht jede Debatte führt er dann irgendwie zu einer Einigkeit und am Ende ist ein Kompromiss auch teilweise einfach ein fauler Kompromiss. Also wie kann man gelingen mit Dissens umgehen, mit Meinungsunterschieden?
Ach, das ist natürlich eine sehr große Frage, ne? Weil das hat ganz viele verschiedene Zutaten und setzt unterschiedliche Dinge voraus. Also natürlich ist es ideal so, es wird immer einfacher, wenn man Dissens hat und gleichzeitig viel Konsens oder viel Dinge, die einen verbinden. Deswegen ist ja auch die Diagnose, und die ist auch nicht ganz verkehrt, dass wir es heute auch etwas schwerer haben, Konsens zu finden oder mit dem Dissens umzugehen, weil der Konsensrahmen der Gesellschaften nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Das liegt daran, dass die Gesellschaften heute wirklich de facto diverser sind, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also natürlich, was Herkunftsgeschichten angeht, was soziale Diversität angeht, aber auch politisch diverser, und zwar in alle Richtungen, muss man eben auch sagen. Und das führt auch schon darauf, also wenn ich sage, sie sind heute diverser, sie erscheinen uns heute diverser, oder diese Diversität ist anders sichtbar, die ist überhaupt erst sichtbar geworden. Und auch das kann man wieder an den äußeren Merkmalen erstmal festmachen, also beispielsweise Herkunftsdiversität. Natürlich haben wir schon seit einigen Jahrzehnten eine Herkunftsdiversität, vor allem in Westdeutschland, aber selbst auch in Ostdeutschland mit den Vertragsarbeitern, die es dort gab. Und haben das lange, ich meine, das müssen wir jetzt nicht ausführlich ausführen, das haben viele andere klug getan, die sich damit bestens auskennen, dass durch so Begriffe wie Gastarbeiter und so weiter uns selbst eigentlich, im Prinzip haben uns selbst belogen, dass es so ist, und zwar wahrscheinlich auch viele gemeinsam, also natürlich irgendwie die deutsche Mehrheitsgesellschaft, aber auch sicherlich am Anfang viele, die dachten, ich komme wirklich nur für ein paar Jahre zum Arbeiten. Das heißt, diese Diversität, dass wir heute wissen, 25% der Gesellschaft haben in irgendeiner Form Migrationsgeschichte in sich, dass die sichtbar ist und dann natürlich auch im politischen Diskurs lauter wurde, sichtbarer wurde, klarer wurde. Wir haben aber auch zum Beispiel in dem Bereich der Position eine größere Diversität. Das kann man auch wieder progressiv lesen. Also viele Dinge, die tabuisiert waren, und sei es auch nur von Lebensformen, ja. Also wie offen und frei kann man jenseits von so einem heteronormativen Bild leben, ja. Das hat sich total geöffnet und liberalisiert. Und gleichzeitig sehen wir aber auch eine Enttabuisierung, was politische Gedanken und Botschaften angeht, von der extrem rechten Seite, die es natürlich auch immer gab. Das sagen uns alle Studien. Und die auch irgendwo ihre politischen Heimaten gefunden haben, aber es war sozusagen tabuisiert, ja. Und wir erleben seit im Prinzip einem guten Jahrzehnt die komplette Enttabuisierung dessen. Mhm. Dadurch, dass Menschen offen auf die Straße gehen, Pegida, dadurch, dass es eben eine Partei gibt, die das als politisches Programm immer mehr, muss man ja sagen, immer mehr auch angenommen und aufgenommen hat. Also auch da haben wir eine Enttabuisierung. Das heißt, so den Common Ground zu finden, die gemeinsame Grundlage, ist halt natürlich heute einfach schwieriger. Umso mehr, und das war auch ein Impuls, warum wir dieses Buch geschrieben haben, umso mehr ist es wichtig, dass wir einen Rahmen und Verfahren finden, wie es geht. Letztendlich, um es vielleicht mal knapp zu beantworten, wir können da gerne noch genauer drauf eingehen, gibt es so ein paar Tugenden, die sind gar nicht so komplex und die fallen, glaube ich, ganz vielen Menschen sofort ein. Also was müsste man tun? Man müsste einander zuhören, andere Perspektiven erstmal annehmen und ernst nehmen, ohne sie sich zu eigen zu machen. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, diese ganz wichtige Unterscheidung. Etwas erstmal als legitim anzuerkennen, eine andere Position, oder als existent einfach erstmal, legitim ist vielleicht sogar schon zu viel, als existent, heißt ja noch lange nicht, dass ich dem zustimme. Also zu sagen, du hast das Recht, es anders zu sehen, ich bleibe trotzdem dabei, dass meine Meinung eine andere ist. Es ist was anderes, als gleich zu sagen, und das erschwert unsere Debatten von vornherein, deine Position ist gar nicht zulässig, die darf nicht sein, die ist schon eine Überschreitung. Und da, glaube ich, brauchen wir eine größtmögliche Weitung der Grenzen, um dann wiederum, und da kommt wieder das Wir, ein größtmögliches Wir, sich darauf verständigen kann, wo wir dennoch Grenzen ziehen. Weil das darf eben auch nicht bedeuten, anything goes. Ja, es ist im Prinzip so eine Meinungslibertinage, wo wir sagen, du siehst es so, ich sehe es so, ist doch egal. Nein, also es geht auch schon darum, dass man wirklich dahin kommt, Grenzen zu ziehen und Grenzen ziehen zu können. Nur um das gut machen zu können und ein möglichst breites Wir bei den Grenzen dabei zu haben, muss man vorher größtmögliche Bereitschaft zeigen, diese Grenzen weit zu denken.
Mhm. Aber darf ich da kurz nochmal nachfragen, weil du auch schon ein bisschen was zur Haltung im Journalismus gesagt und veröffentlicht hast. Also ich das vielleicht damit verknüpfen würde, das ist ja eine Frage, die sich im Großen wie im Kleinen stellt. Sind es jetzt eher so formale Dinge, die einen dann verbinden, wie so ein Fairnessgebot, die persönliche Haltung irgendwie ausmachen und die auch so ein persönliches, wir verständigen uns, oder sind es materielle Werte? Also sind es so Sachen wie Nächstenliebe, Solidarität, was weiß ich? Also worauf würdest du, weil du auf der anderen Seite, du hast jetzt auch von Tugenden gesprochen, also wie würdest du das irgendwie festmachen, dass man da irgendwie gemeinsam vorankommt?
Wahrscheinlich würde darüber auch schon ein Streit entspringen, was sozusagen Werte, Tugenden und Begriffe wie Nächstenliebe sozusagen, weil was da die Quelle sein darf. Wahrscheinlich, und das ist auch ein Teil unserer Debattenkultur, setzt es erstmal Wohlwollen voraus. Also diejenigen, die sich an Debatten beteiligen, müssten das eigentlich idealerweise tun mit dem Ziel der Einigung, das ist natürlich das höchste Ziel, also dass wir uns auf etwas verständigen können, aber zumindest mit dem Ziel und mit der Bereitschaft, andere Perspektiven anzuerkennen und eigentlich auch vielleicht sogar mit dem Gedanken, beim anderen nicht die schlechteste Motivation, sondern die beste zu vermuten. Und mal ganz konkret gesprochen, ja, dass man, wenn man diese Welt eher von links betrachtet, dass man sich nicht fragt, warum ist Christian Lindner eigentlich so anstrengend und stört die ganze Zeit alles und macht im Prinzip alles kaputt? Warum hat er diese Regierung zum Scheitern gebracht? Sondern zu fragen oder davon auszugehen, das, was er und seine FDP machen, machen die nicht, um das Land zu nerven oder die Grünen und die SPD, sondern weil sie zutiefst davon überzeugt sind, dass es richtig ist, was sie vorschlagen. Das heißt dann noch lange nicht, dass man das selber richtig finden muss. Nur wenn man erstmal davon ausgeht, das ist deren Motivation, hat man schon mal eine andere Gesprächsgrundlage. Das ist natürlich einerseits eine Voraussetzung und das ist die Herausforderung, wenn wir mehr Player dabei haben, gerade im Politischen, aber auch gesellschaftlich so von der inneren Bereitschaft von Menschen, die eigentlich davon profitieren, dass wir uns nicht einigen oder dass wir uns nicht näher kommen, sondern die eigentlich ein Interesse daran haben, dass es weiter eskaliert, dann ist das natürlich eine unglaubliche Erschwernis. Dann ist es irgendwann eine Frage der Kräfteverhältnisse. Wie stark sind diese Kräfte? Wie sehr gelingt es ihnen, den Diskurs derjenigen zu stören und zu vergiften, die es in einem positiven Sinne wollen. Und da sind wir natürlich gerade echt an einem schwierigen Punkt. Denn da sieht man, auch mit 20% in der Gesellschaft, Rückhalt, kann man eine Auswirkung haben, die weit über diese 20% hinausgeht. Und darauf die richtige Antwort zu finden, das ist wirklich unglaublich schwer. Ich glaube, mein eigentlich total menschenfreundlicher Ansatz wäre da, zu sagen, mit größtmöglicher Nächstenliebe, ich kann mit dem Begriff durchaus was anfangen, als Protestant, würde ich eigentlich diesen Menschen begegnen, um sie zu entwaffnen. Mhm. Im besten Sinne zu entwaffnen und zu sagen, es ist nicht nötig, dass du das so machst. Ich sehe dich, ja. Und ich ahne, da ist irgendwas. Ich weiß aber auch, dass ich werde auch häufig von meiner Co-Autorin Julia gescholten, der Naivität, dass man damit an Grenzen gerät und dass man da dann klare Regeln braucht. Und das ist eben wahrscheinlich das andere, ne? Also wir brauchen letztendlich im Prinzip natürlich so ein Set und einen Maßstab und einen Katalog an Verständigungsmöglichkeiten, an Regeln, an Sachen, die möglich sein müssen und an Sachen, die eben auch nicht möglich sein sollten.
Kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig ist, also gerade wenn man so sich diesen ganzen Trumpismus anguckt und so, der ja genau das nicht tut, also dieses Wohlwollen gibt es ja in dem Sinne dann gar nicht mehr. Und gerade das mit dem Regeln sehe ich auch so und gleichzeitig frage ich mich tatsächlich, wie soll das funktionieren? Also weil wir sehen jetzt nach einer Woche Präsidentschaft sind schon die ersten Fragen von Menschenrechten. Wir haben ein Menschenrecht, das quasi mit Füßen getreten wird von einem Präsidenten, einer der größten Demokratien dieser Welt. Wie schafft man das, so zu streiten, dass dabei Regeln rauskommen, wenn es keine Instanz gibt, die diese Regeln am Ende kontrolliert? Menschenwürde und Menschenrechte funktionieren ja nur so lange, solange es irgendwie einen Konsens gibt darüber, dass sie gelten. In dem Moment, wo einer sagt, drauf geschissen, haben wir ja irgendwie dann doch keine Macht. Und das ist das, was mir so Angst macht. Und wo ich mich frage, wie kann man das machen? Und wie kann man gerade auch vielleicht als eine Säule dieser Gesellschaft, die ja Journalismus irgendwie darstellt, wie kann man irgendwie Gesellschaft so prägen, dass es doch irgendwie funktioniert? Und das sind die Riesenfragen, die ich jetzt einfach mal auf den Tisch lege.
Mein Ansatz wäre an dieser Stelle, aber auch der ist umstritten, auch bei uns so im öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Mhm. Ich würde immer sagen, wir schaffen das, indem wir es eigentlich nicht so ostentativ und so plakativ wollen und auch zeigen, dass wir das wollen. Also ich glaube, je häufiger wir auf so einer Ebene, es geht doch hier um die Menschenwürde und es geht um die Menschenrechte, appellativ argumentieren, desto eher macht es bei einigen, die da schon vielleicht halb die Abbiegung in die andere Richtung genommen haben, die Tür zu. Ich merke das auch jetzt in der Migrationsdebatte, die wir wieder haben, seit Aschaffenburg ja natürlich nochmal viel mehr, dass ganz häufig argumentiert wird, das ist rechtlich nicht möglich. Das lässt die Genfer Flüchtlingskonvention nicht zu. Das lässt das Grundgesetz nicht zu. Als Gegenreaktion auf die viel zu scharfen Forderungen, die es da jetzt gibt, Grenzen zuzumachen und dergleichen mehr. Und das ist alles richtig. Also das ist auf der Beschreibungsebene erstmal richtig. Und die europäischen Regeln geben uns da bestimmte Maßstäbe vor. Allein das Gebot des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist im Prinzip sozusagen ein hauptjuristischer Blockierer für allzu unmenschliche Politik. Was aber wichtig ist, und ich glaube, da kommt man dann wieder auch eher ins Argumentieren als ins Appellative, zu sagen, warum ist das denn rechtlich so geregelt? Also warum haben denn, zum Teil ja jetzt wirklich Generationen vor uns, warum haben die zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention so geschrieben, wie sie ist? Was war die Motivation? Warum haben wir in der Europäischen Union die Frage mit den Grenzen so geregelt, wie wir sie geregelt haben? Das ist nicht sozusagen, das ist jetzt natürlich im Kontext eurer Tätigkeiten auch ein interessanter Begriff, es ist nicht Gott gegeben. Die europäischen Regeln sind nicht Gott gegeben, auch das Grundgesetz ist nicht Gott gegeben, sondern es ist menschengemacht aus gewissen Erfahrungen heraus. Das macht zwei Dinge möglich. Erstens, dass man sich genau anguckt, was waren die Motivationen und gelten die noch? Und ich glaube, da kommt man bei vielen Punkten genau zu dem Ergebnis, ja, die gelten noch. Oder wir gehen ein unglaubliches Risiko ein, wenn wir sie aussetzen. Ja. Das kann kurzfristig mal gut gehen. Aber es ist dann genau die alte Frage, wenn wir jetzt den Menschen, die nicht deutsche Staatsbürger sind, diesen Schutz entziehen, den wir ihnen eigentlich gegeben haben, aus einem tiefen Humanismus heraus, aus diesem Artikel 1 Gedanken heraus, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Deutschen. Dann fällt es im Moment vielleicht nicht so schwer, weil das sind wirklich Menschen, die sind außerhalb dieses bisherigen Wir, ja, der Gesellschaft, die wandern zu, versuchen, in dieses Land reinzukommen. Aber wie schnell kann es dann passieren, dass die Bereitschaft, wirklich auf den Einzelnen zu schauen, auch andere trifft, die dann schon hier leben, die ganz selbstverständlich Teil der Gesellschaft sind. Und ich meine, ich will es nicht zu schwarz malen, aber wir kennen alle die deutsche Geschichte, wo genau diese schrittweise Verschiebung stattgefunden hat und viele gedacht haben, na ja, das ist doch jetzt, also ja, dieser erste Schritt. Ich meine, alle Literatur, die man sieht aus der frühen Nazizeit oder viele Literatur beschreibt ja genau dieses nicht wahrhaben wollen oder nicht damit rechnen können, was da passiert. Wie gesagt, jetzt bin ich vorsichtig, weil immer wenn man so argumentiert, kriegt man natürlich schnell den Vorwurf, dass man jetzt mit dem extremen Horrorszenario argumentiert. Nur ich finde halt, in der Argumentation darf man darauf hinweisen und dann darf man auch, weil es eben nicht Gott gegeben ist oder weil es eben sozusagen etwas ist, was sich begründen muss, kann man bei bestimmten Regeln auch vielleicht zu dem Ergebnis kommen und muss dann diskussionsbereit sein zu sagen, das haben wir beispielsweise die europäischen Grenzregelungen in den 80er Jahren im Grunde beschlossen, damals in der Logik Westeuropa, ein einigermaßen einheitlicher Raum, der zwar ungewollt, aber doch abgesichert war durch den eisernen Vorhang, also dadurch, dass sich die mittel- und osteuropäischen sozialistischen Staaten abgeblockt haben. Das ist die Gründungszeit des Schengener Abkommens, das darf man ja auch nicht vergessen. Dass man dann sagt, wie hat sich die Welt verändert? Was bedeutet das für uns heute? Wie realistisch ist das noch, was wir damals beschlossen haben? Wie müssen wir das anpassen? Das Ärgerliche ist, die Europäische Union tut es ja, verhandelt darüber, hat ja zum Beispiel das europäische Asylsystem erst vor kurzem genau vor dieser Kulisse reformiert. Das ist dann immer so ärgerlich und das ist übrigens auch eine Rolle, die ich ganz stark im Journalismus sehe, dass wir sowas dann auch immer markieren, dass man nicht so tut, wie dann leider auch aktive Politiker es tun, gerade wenn sie in der Opposition sind, als sei nichts geschehen und nichts passiert. Es ist unglaublich viel in der Hinsicht passiert. Auch da kann man diskutieren, wirksam genug, weitreichend genug, nur da immer so zu tun, als sei da nichts passiert. Aber was ich damit sagen will, es gibt natürlich Bereiche, über die darf man diskutieren. Und das ist Stichwort Debattenkultur eben ganz wichtig. Es gibt das Bedürfnis, Debatten zu schnell zuzumachen, aus Interesse heraus. Diejenigen, die sagen, darüber müssen, das hat alles nicht funktioniert, all das klappt nicht, die Europäische Union ist gescheitert, müssen wir gar nicht drüber reden, wir brauchen das jetzt, machen genauso schnell die Debatte zu, wie leider manche, die sagen, das ist rechtlich nicht möglich, was der Friedrich Merz jetzt vorschlägt. Das kann sogar in der Substanz stimmen, aber in der Debatte brauchen wir die Begründung. Erstens, warum es rechtlich nicht möglich ist und warum das Recht so ist, wie es ist. Und wenn wir das nicht liefern, dann habe ich eine große Besorgnis. Wenn die Leute zu häufig hören, das Grundgesetz lässt das nicht zu, dass dann irgendwann so eine Stimmung entsteht, dass sie sagen, ja, dann muss halt dieses Grundgesetz, die fällt jetzt vielleicht nicht weg, aber so grundlegend geändert werden, dass wir dann den Wesensgehalt vielleicht irgendwann nicht mehr erkennen.
Finde ich voll spannend, diesen Punkt auch alles in ein Gespräch wieder zu überführen. Und das ist ja auch der Punkt, den du vorhin gemacht hast mit, weswegen dir das gesprochene Wort irgendwie jetzt erstmal näher liegt als der Text, weil der Text, der liegt dann zwischen Menschen, über den Text kann man distanziert auch irgendwie sprechen. Und ich finde dieses gesprochene Wort, also das sind ja dann häufig auch irgendwie Face-to-Face-Begegnungen, wo es schwerer fällt, dem Gegenüber mit Hass, mit Wut, mit was weiß ich, dann zu begegnen, weil man in ein echtes Gesicht schaut. Also da fällt es viel leichter, irgendwie Wohlwollen den Gegenüber zu unterstellen, als wenn man irgendwie einen Text hat, den man dann reißen kann und sich wütend darüber ärgern kann. Also das, ja, und also und dieses ins dauernd, also im Gespräch bleiben.
Ja, ich würde nur gerne mal kurz die andere Seite hochhalten. Ich habe letztens eine Studie gelesen und das ist wieder mal so meine typische Quellenamnesie, dass ich leider gerade nicht sagen kann, wo genau, aber das geschriebene Wort, und damit war weniger journalistischer Artikel gemeint als vielmehr Bücher, gerade auch Belletristik, ja aber genau dazu führen kann, dadurch, dass nachweislich weniger gelesen wird, so die These sozusagen dieser Studie, geschieht auch weniger das Hineinversetzen in ganz andere Perspektiven. Weil in dem Moment, wo ich mich in einen Roman begebe, gehe ich mit der Protagonistin oder dem Protagonisten einen Weg und eine Reise und versetze mich hinein und bringe das vielleicht auch mit eigenen Erfahrungen in Verbindung. Und da passiert ganz viel auf so einer emotionalen Intelligenzebene, die mich ganz viel dazu befähigt, eben dann auch in Debatten wirklich zuzuhören und so. Und ich würde es gar nicht so sehr gegeneinander ausspielen wollen.
Das stimmt. Gut, dass du das sagst. Ich finde das ganz wichtig, nicht, dass das falsch verstanden wird, was ich anfangs gesagt habe, weil gerade die Welt der Literatur, damit ist wirklich die gesamte Palette gemeint. Vor allem eben auch Romane oder Belletristik, die letztendlich Perspektiven eröffnet, ist total wichtig und hilfreich und gut. Ich habe vielleicht eher so an diesen klassischen Kommentarjournalismus gedacht, wo man, da gibt's halt irgendwie eine Situation und dann muss man sich auch manchmal selber, ich kenne das selber auch, wir machen ja auch Kommentare im Radio, also gesprochene Kommentare zwar, aber die man eben auch nicht dialogisch macht. Und da merke ich dann immer, dass ich dann immer viel klarer bin, ja, also und sein muss, weil dieses einerseits, andererseits ist dadurch ein bisschen reduziert. Aber ich kann das an einem Beispiel deutlich machen, also was du gerade gesagt hast, da habe ich mich selbst ertappt, als vor einigen Jahren ganz viele sagten, dass man unbedingt Rückkehr nach Reims, Didier Eribon lesen sollte, weil das so ein wichtiges, kluges Buch ist, dieses französischen Soziologen, der aus seiner Arbeiterherkunftsgeschichte, kommunistische Arbeiterfamilie, aus der er stammt und die Widersprüche, in die er geraten ist, als Homosexueller geschrieben hat. Und ich dachte, ich bin weder schwul, noch komme ich aus so einem Arbeitermilieu, noch bin ich Franzose. Okay, das wäre vielleicht noch was gewesen. Und ich habe erst gedacht, ich glaube, das will ich nicht lesen. Aus so einem ersten Reflex heraus, von wegen, ich sehe da keinen Anknüpfungspunkt, da nicht. Und habe es gelesen und das ist eines der wirklich ganz starken, prägenden Bücher der letzten Jahre, die ich gelesen habe. Gerade das deswegen,
kann ich bestätigen.
Also, weil ich meine, mein Leben und meine Zwänge, Nöte und Widersprüche aus meinem Milieu heraus kenne ich natürlich. Auch das ist spannend, wenn man das auch von anderen gespiegelt kriegt, keine Frage. Aber das war so eine Horizonterweiterung. Und das passiert ja idealerweise mit Literatur immer, dass man eben die Welt sieht, wie man sie selbst nicht sieht. Und das dann auch, und das ist natürlich das Wunderbare von Literatur, dann idealerweise in einer Kunstform, in einer Sprache, die es so verdichtet. Und insofern ist natürlich, also Literatur bis hin zur Poesie, was ja das Maximum der Verdichtung ist, also wo Menschen es schaffen, mit wenigen Zeilen und Worten Emotionen auszudrücken, die man fühlt, aber die man so nicht ausdrücken könnte oder die dann wachgerufen werden. Und das ist ganz wunderbar. Also insofern, um Gottes Willen, nicht, dass wir nur noch alle palavern. Es gibt ja auch genug Podcasts mittlerweile und auch gerade ist es ja, insofern seid ihr löblich, dass ihr mal als Mann-Frau-Duo da rangeht. Meistens sind es ja zwei Männer, die sich über die Welt unterhalten. Und insofern ist es gut, dass ihr das schon mal aufbrecht.
Ja, aber da würde ich tatsächlich einhaken, weil du das jetzt selber so angesprochen hast. Du sagst, du hast keine Arbeiterperspektive oder so. Das war schon eine spannende Perspektive. Und jetzt bist du ja bei den Öffentlich-Rechtlichen und beim Deutschlandfunk. Und das mal so offen zu legen, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt und der Deutschlandfunk hat mir bis zum Studium nichts gesagt. Nichts. Der ist einfach an meiner Familie und an mir vollkommen vorbeigegangen. Und gleichzeitig erlebe ich das ja als eine totale Bereicherung in meinem Leben, diese Welt entdeckt zu haben und mich diesen Debatten auch öffnen zu können und so. Und zu einer Debattenkultur und diesem Zuhören gehört ja aber auch ein Raum der Begegnung. Wie stellst du dir das vor, gerade auch aus deiner Perspektive heraus?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie kriegen wir das hin, dass wir auch da nicht letztendlich vielleicht anders geartete Blasen nur bedienen, ne? Die dann halt durch Bildungsgrad, Herkunft, ja, letztendlich die Frage, welche finanziellen Ressourcen gab es zu Hause, was das so ganz selbstverständlich bestimmt sind. Es ist natürlich so, also gerade bei Journalismus, dass man davon ausgehen muss, dass das, was, oder dass wir das halt auch sehen können, das, was etwas länger ist, komplizierter, tiefgründiger, und ganz konkret beim Radio gesprochen, was halt sehr viel mehr Worten, sehr viel weniger bis hin zu gar keiner Musik hat, es halt schwerer hat als jetzt so Hitradio-Antenne oder so. Und ich weiß immer gar nicht, und da würde ich schon den ersten Punkt machen, ich glaube, das hat erstmal per se auch gar nichts unbedingt mit Bildung zu tun oder mit Herkunft, sondern auch wirklich einfach mit sehr persönlichen Interessen und Geschmäckern oder auch wie viel Ressourcen und Energie man hat. Wenn man total vollen, anstrengenden Tag hat und auf dem Weg nach Hause ist, aus welchem anstrengenden Job auch immer. Das kann Rechtsanwalt sein, das kann aber auch Kita-Leiterin sein, dass man dann jetzt nicht vielleicht noch irgendwie das Feature hören muss über die Arbeitsbedingungen irgendwo in einem Land, wo sie deutlich besser sein sollten, sondern vielleicht lieber ein bisschen Musik, kann ich total verstehen. Ich bin selber häufiger mal in der Situation, wenn ich nach Hause radle, dass ich denke, okay, ich kann jetzt wirklich das hören, was ich auch wirklich dringend hören möchte, dieses tolle Feature, das die Kollegen gemacht haben, oder ich mache einfach mal ein bisschen durchrauschen Musik oder... Wir haben übrigens, das ist ja ganz interessant, beim Deutschlandfunk vor einigen Jahren eingeführt die sogenannte Wortnacht. Also da war vorher Musik und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen auch mal in der Nacht was anbieten für die Leute, die nicht schlafen können, die arbeiten müssen und dabei Musik hören können. So in solchen Berufen beispielsweise, wo man so Nachtdienste hat und so weiter und so fort. Und waren ganz überrascht, wir kriegten zum Beispiel relativ viel Rückmeldung von Menschen, die so mit LKW-Fahrer, die unterwegs sind in der Nacht. Also auch von vielen Leuten, bei denen wir gar nicht gedacht hätten, dass die jetzt, sagen wir mal, tendenziell unsere erste Zielgruppe sind. Ich will damit jetzt nicht sagen, ja, super, wir haben das alles schon geschafft, Haken dran. Da ist natürlich viel zu tun und das hängt natürlich auch damit zusammen, wen wählt man aus für diejenigen, die bei uns dann letztendlich arbeiten. Erstmal zum Beispiel bei der Nachwuchsauswahl, Volontärsauswahl, wo wir stark in diese Richtung gegangen sind. Als ich da noch angefangen habe, war halt ganz klar, der Wissenstest war wichtig und natürlich in dem Gespräch, ich weiß noch, da hatte ich so ein paar Lücken, was klassische Musik angeht und da war die Musikchefin höchst enttäuscht und wie man mir berichtete, schwer dagegen, dass ich überhaupt dieses Volontariat kriege beim Deutschlandfunk. Da war jetzt nicht nur alles in diese Richtung, aber da merkte man schon so, was der Anspruch ist. Und da haben wir zum Beispiel uns total geöffnet, haben auch gesagt, journalistische Vorkenntnisse sind nicht mehr so entscheidend, weil wir natürlich gemerkt haben, journalistische Vorkenntnisse, ich komme halt aus so einem klassischen bildungsbürgerlichen Lehrerhaushalt. Und da lag die Zeit auf dem Tisch. Und ich habe irgendwie, ich weiß noch, mit 12 mich durch den ersten Zeitartikel geradezu gequält, weil ich auch jedes dritte Wort nicht verstanden habe. Aber ich habe es gemacht. Und die lag halt da. Und es war natürlich klar, auch im Radio lief auch bei uns immer mal Musik, aber es lief halt auch häufig damals Deutschlandradio Berlin, also quasi einer unserer Vorgänger. Und das ist natürlich eine andere Prägung. Das heißt, dann bin ich natürlich auch so ein Typ, der dann zur Lokalzeitung geht und sagt, ich will hier mal schreiben. Dann habe ich natürlich eine Pool-Position, wenn ich mich um so ein Volontariat bewerbe, weil die sehen, ach, der war mit 16 schon bei den Würzburger Nachrichten. Und das haben wir in der Ausbildung total zurückgefahren und gesagt, nee, wir gucken nicht mehr so stark darauf, sondern wirklich eher so auf die Dynamik. Ist das jemand, der Interesse zeigt, der interessant erscheint, wie er oder sie auf die Welt blickt und so weiter. Das ist zum Beispiel so eine Maßnahme. Wir haben angefangen, Nachrichten in leichter Sprache anzubieten beim Deutschlandfunk. Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, weil das klingt dann, das hat dann auch wieder so ein bisschen was von oben herab, von wegen, wir machen das jetzt mal einfach für euch. Also wir könnten ja komplizierter, aber wir machen es einfach für euch. Da muss man immer ganz vorsichtig sein und die Kollegen, die das betreuen, sind da übrigens auch super und haben überhaupt nicht diese Attitüde, dass da nicht so ein komisches Gefälle reinkommt. Denn unterm Strich ist das Interessante, weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung mal gemacht habt, aber ich glaube, alle kennen das, wenn sie zum Beispiel mal die ZDF-Logo-Kindernachrichten geguckt haben. Da hat man ja selten das Gefühl, boah, war das doof oder das war ja unterkomplex, sondern stimmt, ganz häufig auch als erwachsener, interessierter Mensch denkt man, ach, das war doch mal schön erklärt, das war doch mal gut erklärt. Da hat nicht irgendjemand gesagt, irgendwie Kapitalerträge, Zinsbesteuerung, sondern hat halt einfach mal konkret gesagt, was ist das eigentlich? Ja. Und das, finde ich, ist so ein Impuls. Also eigentlich ist das so eine Richtung, von der ja alle profitieren. Deswegen bin ich da immer total zurückhaltend, das so als so eine Serviceleistung für die Leute darzustellen, die halt nicht so mitkommen.
Ja, voll.
Wir müssen langsam den Bogen zum Schluss machen, aber das würde mich schon interessieren, gerade mit Erstarken von Trumpismus, sage ich es jetzt einfach mal, nenne ich es jetzt einfach mal wieder oder so, ist ja auch sowas, also ich meine, wir sehen das in den Niederlanden ganz krass gerade, wir sehen das in Österreich, also öffentlich-rechtlich ist irgendwie überall in Gefahr oder wird sehr attackiert und ich würde sagen, für mich sind die Öffentlich-Rechtlichen schon so eine starke Institution für Gesellschaft und für Demokratie. Und ich würde sogar manchmal Parallelen ziehen, auch in dem, wie es angegriffen wird, kann man, glaube ich, manchmal machen mit Kirche oder so. Aber das ist nochmal eine ganz eigene Frage. Aber Institutionen sind ja gerade so in der Gefahr, würde ich sagen. Und da so ein bisschen vielleicht noch die Frage, wie schätzt du das ein? Ist das wirklich eine Gefahr, die da kommt? Und wie kann man dem irgendwie entgegengehen? Und was hat das vielleicht auch gerade mit Debattenkultur zu tun?
Die Gefahr ist auf jeden Fall da, denn wir sehen es ja wirklich in den Ländern, wo rechtspopulistische bis rechtsradikale Parteien in irgendeiner Form mit der Bruder sind, dass das eines ihrer Hauptzielpunkte ist von Institutionenumbau, sei es, dass man Etats reduziert, sei es, dass man wirklich richtig in die Personalstruktur eingreift oder dass man es einfach ganz stark vom Angebot reduziert. Insofern wäre das naiv zu glauben, dass da keine Gefahr ist. Die Frage ist natürlich, wie begegnet man dieser Gefahr? Es gibt so eine Antwort darauf und da bin ich nicht der allergrößte Fan, weil ich glaube, die fällt uns letztendlich eher auf die Füße, zu sagen, wir nehmen uns als Antipol wahr. Und sozusagen da, wo die eine Seite ist, sind wir sozusagen die Fackel der Freiheit, die dagegen ankämpfen. Das kann dazu führen, dass sich das nochmal verstärkt, also dass dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht als das Angebot wahrgenommen wird, das letztendlich im Prinzip für alle ist. Und politisch jetzt nicht in ein Eunuchentum lebt, aber doch im Grunde den ganz klassischen Neutralitätspflichten nachkommt und den Fairness-Kriterien nachkommt. Das ist immer noch meine, und ich glaube, man kann mich da zum Teil auch ein bisschen der Naivität schelten, so wie sich die Dinge entwickeln, aber es ist immer noch meine Hoffnung, dass wir es zum Beispiel hinkriegen, dass wenn die Deutschlandfunk-Nachrichten laufen, oder die Deutschlandfunk-Kultur-Nachrichten, also die verschiedensten Angebote, die wir da machen, dass ein Hörer, eine Hörerin, die vielleicht der AfD nahesteht, genauso wie eine Hörerin, die der Linken nahesteht, jetzt vielleicht sich über das ein oder andere aufregt, aber uns grundsätzlich vertraut, dass das erstens stimmt, was wir sagen, also dass das nicht gelogen ist und dass man darauf vertrauen kann, dass wir versuchen, es die verschiedensten Perspektiven darzustellen. Also das ist immer noch meine Hoffnung, dass wir die öffentliche Medienstruktur so hinkriegen, dass die Leute sagen, bei denen haben wir am ehesten das Vertrauen, dass das nicht interessengesteuert ist von irgendeiner Seite. Zumal wir das ja auf der anderen Seite so stark sehen und die Notwendigkeit eigentlich immer größer werden müsste, auch in der Wahrnehmung der Leute. Also man hat das jetzt gesehen, was passieren kann, wenn ein einzelner Mann genug Geld hat, um ein wichtiges Debattennetzwerk der Welt, X, vormals Twitter, zu kaufen, Elon Musk, und politisch zu instrumentalisieren. Das müsste, glaube ich, auch den Menschen Sorgen machen, die eigentlich mit ihm auf einer Linie sind oder sogar nah sind, weil man hat es ja schon gesehen, Elon Musk kann auch relativ kurz mal sich auch schnell wieder abwenden. Ja, das ist dem Chef der britischen Rechtspopulisten Nigel Farage passiert. Mhm. Der hat dann an einer Stelle, der wurde erst unterstützt, so wie Alice Weidel und die AfD jetzt, dann hat er an einer Stelle Elon Musk mal widersprochen und dann hat Elon Musk gleich seine gesamte publizistische Power genutzt, um zu sagen, der Mann, der hat es nicht, ihr braucht einen anderen Vorsitzenden. Mhm. Das hat jetzt die Partei da noch nicht gemacht, aber man sieht sozusagen diese Medienmacht, die sich da sammelt. Man sieht, dass letztlich auch so Netzwerke wie Instagram und Facebook, also im Besitz des Meta-Konzerns von Mark Zuckerberg, jetzt vielleicht nicht, weil Mark Zuckerberg von den Ideen von Trump überzeugt ist, sich wandeln, aber weil der halt aus einem Geschäftsopportunismus sagt, okay, mit diesem Trump will ich mich nicht anlegen. Wir sehen, wie prekär die finanzielle Situation auch für Zeitungsverlage zum Teil ist, dadurch, dass unter anderem durch diese großen amerikanischen Konzerne der Werbemarkt weggebrochen ist. Das heißt, auch da hat man nicht unbedingt so eine Garantie und eine Stabilität, dass nicht innerhalb kürzester Zeit so eine Zeitung auch gekauft werden kann von jemandem, der, wieder Beispiel USA, Jeff Bezos, dann der Washington Post untersagt, dass sie eigentlich Kamala Harris im Wahlkampf unterstützen wollen. Also es gibt ja genug Beispiele, die eigentlich sozusagen danach schreien, wir brauchen etwas, worauf wir uns verlassen können, dass es in seiner journalistischen Unabhängigkeit unbestechlich und unkäuflich ist. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir alles vermeiden, was den Eindruck verstärken könnte, wir als Öffentlich-Rechtliche seien einseitig. Weil dann bedient man das Narrativ. Ich glaube übrigens nicht, dass wir so einseitig sind. Ich will diesem Eindruck mal auf jeden Fall entschieden widersprechen.
Ja.
Ich glaube, es gab da bestimmt immer mal wieder Momente und Phasen, wo nicht alles so ganz glücklich war, keine Frage. Ich glaube, diese Ausgewogenheit ist gegeben, nur das Vertrauen in die Ausgewogenheit, das ist leider nicht gegeben, damit müssen wir umgehen. Und meine Hoffnung, wie gesagt, ist immer noch, dass wir das herstellen können oder wiederherstellen können oder verbreitern können.
Ja, ich habe noch eine persönliche Frage zum Abschluss, bevor ich an Kira überleite, wäre, ihr schreibt in eurem Buch auch über so ein Perspektivenwechselprogramm, was ich super spannend fand, wo ich mich selbst gefragt habe, wo würde ich denn hingehen, um nochmal neue Perspektiven einzuholen? Und die Frage, ihr schlagt vor, jeder Mensch sollte in seinem Leben 2 bis 3 Mal daran sozusagen teilnehmen, eine andere Perspektive mal reinschnuppern. Ich wollte einfach fragen, wo würdest du gerne reinschnuppern, um ja vielleicht tatsächlich deine Tätigkeit als Moderator beim Deutschlandfunk Kultur irgendwie besser oder umfassender wahrnehmen zu können.
Mir fallen eigentlich echt zu viele Dinge ein, die ich wirklich spannend finde, Berufsfelder, die ich echt gerne mal sehen würde. Aber deswegen wähle ich mal nur eins aus, weil ich das Gefühl habe, das ist eine meiner größeren Lehrstellen, weil das habe ich wirklich im Leben, abgesehen von einem etwas längeren Praktikum bei Volkswagen, ich komme ja aus Wolfsburg, ne, da muss man auch mal bei Volkswagen gewesen sein, nicht so richtig vertieft habe, ist letztendlich so ein Blick in die Wirtschaft rein. Ich würde gerne mal am liebsten bei so einem mittelständischen Unternehmen reinschauen, was bei denen so die Herausforderungen sind, die Aufgaben, wie die Dinge managen und lösen. Also ich kenne relativ gut den öffentlichen Bereich, ja, und auch mit all den Schwierigkeiten und Defiziten und wie lahm da manchmal auch Entscheidungswege sind und dergleichen mehr. Mhm. Und hatte da sowieso schon häufig so diesen Gedanken. Also in der Wirtschaft würde das ganz anders laufen. Da wäre man viel schneller bei einer Entscheidung. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich halt auch, also wir gerade als Deutschlandfunk Kulturjournalist, glaube ich, haben wir manchmal so diese klassische Unternehmerperspektive gar nicht so richtig im Blick. Nur kurz untermauert, ich habe neulich, es war eher so durch ein Freundschaftsumfeld, durch bei so einem Abendessen neben jemandem gesessen, der politisch wirklich, glaube ich, der ist jetzt kein schwer liberal-konservativer, sondern eigentlich immer sehr progressiv. Und der hat mir nur mal ganz kurz berichtet, dass er zum Beispiel diese ganzen Sachen, so ganz viele dieser Ampelreformen wichtig fand, dass man weiß, wo Sachen herkommen, Lieferkettengesetze und dergleichen mehr. Und dass er das total toll fand, eigentlich von der Idee. Und dann hat er gemerkt, als dann die konkrete Regulierung kam, dass er dafür 4-5 Leute einstellen muss, die nur Berichtspflichten erfüllen. Krass, also er hat gesagt, das Ärgerliche ist, ich weiß ganz genau, wie die das hinkriegen, dass unsere Berichte gut aussehen, damit das alles gut ist. Ich kann dir allerdings dann nicht sagen, ob wir das Ziel, was wir damit eigentlich erreichen wollen, nämlich, dass wirklich nichts aus Kinderarbeit kommt, aus Zwangsarbeit und so weiter. Das ist ja die Idee dahinter. Ich glaube, dem Ziel kommen wir damit gar nicht näher, aber wir beschäftigen super viele Juristen jetzt damit, diese Berichte zu schreiben. Und das war für mich so eingängig, weil ich dachte, ja, sowas mal zum Beispiel dann wirklich mal zu erleben, dieses Großthema Bürokratie, was ja immer so vorgetragen wird, auch ein bisschen politisch hochgejazzt, glaube ich, aber da mal zu erleben, so was sind so eure Herausforderungen, das finde ich spannend.
Ja, spannend. Ich würde voll gerne noch weiter über all diese Perspektiven reden, aber ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal so zum Punkt kommen. Aber ich nehme ganz viel aus dem Gespräch mit. Also ich finde es spannend, dass manchmal Geschwister einen auch in eine Richtung gehen, schieben können, von denen man das gar nicht gedacht hatte und wie manchmal Umwege dann doch keine sind. Spannend ist ja auch, dass du mit so politischen Themen, würde ich schon sagen, angefangen hast. Also wenn du über den Klimawandel geschrieben hast oder auch über das Entensterben, dann hat das ja auch immer irgendwie eine politische Dimension. Und finde es spannend, dass du dann irgendwann beim Deutschlandfunk gelandet bist. Ich nehme viel mit im Nachdenken über das Wir und über Dissens und Konsens in einer Gesellschaft. Darüber, wie wir Debatten führen und wie viel Wohlwollen ich vielleicht auch selber reingebe oder auch nicht. Dafür, dass es vielleicht auch Regeln braucht in der Gesellschaft und das Ganze trotzdem auch immer mit Naivität und Hoffnung gefüttert werden kann, weil nur dann vielleicht auch eine positive Vision entsteht. Und dass eben der Perspektivwechsel ganz entscheidend ist. Da war noch ganz viel mehr in den Gesprächen, aber das sind jetzt mal so die Schlagworte, die mir irgendwie nachkommen.
Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich finde, das ist eine ganze Menge.
Es ist ja so, dass wir in diesem Podcast mit Menschen reden aus ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten und mit ihnen auch so ein bisschen über die großen und kleinen Fragen reden wollen. Mal sind die mehr persönlicher Art, mal mehr gesellschaftlicherer Natur sozusagen. Und immer kommen wir am Ende so zu den Grundfragen des Lebens. Das sind für uns quasi Sinnfragen, aber irgendwie doch auch noch mehr, die auch immer eher temporär sein dürfen. Ich meine, das haben wir ja auch irgendwie angesprochen in dem Gespräch, wie schnell kann sich auch Gesellschaft verändern, wie schnell verändert man sich selbst und so. Aber würdest du sagen, es gibt bei dir in deinem Leben gerade eine Grundfrage deines Lebens, an der du knabberst, mit der du haderst? Und wie lautet die?
Ja, doch, es gibt eine Grundfrage, an der ich knabbere. Und die ist eine, ich glaube, die kennen ganz viele Menschen, gerade wenn sie spannende Dinge in der Arbeit tun und aber doch ein ganz tolles Leben um sich herum haben. Ich stehe gerade ein bisschen vor der Frage, wie sehr ich der Arbeit noch mehr Raum möglicherweise gebe, weil es auch so spannend ist. Und wie viel Raum dann noch bleibt für Freunde und Familie. Das beschäftigt mich gerade. Also das hat mich schon immer beschäftigt, aber gerade beschäftigt es noch mehr. Ich muss dazu sagen, meine Töchter sind jetzt 13 und 15. Mhm. Und vielleicht kommt es damit einher, dass man dann so spürt, das ist jetzt so ein Moment, der ist nicht mehr so lange, wo man zum Beispiel auch das sehr intensiv und gut leben kann. Und vielleicht habe ich da auch den einen oder anderen Punkt schon, ich würde jetzt nicht sagen verpasst, aber auf jeden Fall vielleicht nicht so intensiv genutzt, wie ich es hätte nutzen können. Aber ich fürchte, dass wahrscheinlich ist das so total banaler Gedanke, der allen Eltern durch den Kopf geht, die so Teenager-Kinder haben. Sagen, sie waren doch mal so süß, was ist jetzt los? Oh Gott, wie lange habe ich noch? Ja, aber das beschäftigt mich, ja.
Oh ja, kann ich verstehen. Und unser Kind ist erst 2. ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. All die auch persönlichen Einblicke, die du gegeben hast. Am Ende unseres Gesprächs laden wir einfach immer ein. Aber ich möchte vielleicht davor nochmal Werbung machen, tatsächlich für dein Format, wo wir jetzt auch gar nicht so viel darüber gesprochen haben. Aber also ich finde, das, was du schreibst in dem Buch, aber was du jetzt auch erzählt hast, das lebst, verkörperst du da irgendwie. Du bist Menschen gegenüber, also einem Ulf Porschert bis letzten Samstag, einem Jan von Acken, also irgendwie dann doch konträren Positionen, die da auch zu Wort kommen dürfen. und stellst ihnen ziemlich fair Fragen, gehst da auf Tuchfühlung. Also ich finde, Studio 9 kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Wenn man nun irgendwie Fragen hat, also irgendwie nochmal sagt, hey, ich möchte mal irgendwie, auf welchen Kanälen kann man dir folgen? Wie kann man sozusagen dich finden?
Also man findet mich nach wie vor auf X, wer weiß wie lange noch. Insofern würde ich eher Blue Sky empfehlen. Da kann man mich finden, Instagram auch, also so die klassischen sozialen Netzwerke, da bin ich unterwegs. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass mir da manchmal auch Sachen durch die Lappen gehen. Deswegen bin ich jetzt hier mal so kühn und sage, ich habe auch ganz direkt eine E-Mail-Adresse, corbinian.frenzel@deutschlandradio.de. Ich fühle mich ermutigt, du hast ja gerade Ulf Poschert erwähnt, den Weltherausgeber, der hat auch neulich gerade bei einem Podcast, hat er ganz offen seine E-Mail-Adresse genannt und gesagt, schreibt mir, wenn ihr Kritik habt. Und ich dachte, wow. Oh Gott, hast du dir gut überlegt, was du da tust? Denn wenn jemand Reaktionen auslöst, dann ist es Ulf Poschert. Aber gut, insofern habe ich gedacht, wenn er so mutig ist, dann bin ich das auch mal. Nein, also es ist in der Tat so, dass ich da das am besten noch in meinem Augenwinkel ist und manchmal so eine Direktnachricht auf Instagram oder so dann doch leider untergeht. Also insofern gerne auch eine E-Mail dahin und wenn es, sagen wir, ich beantworte es eigentlich immer, manchmal dauert es ein bisschen, ja.
Super,
danke. Danke auch für das Vertrauen. Ich finde, so eine E-Mail-Adresse hat immer noch ein bisschen was Privates auch.
Ja, das ist jetzt auch wirklich meine dienstliche E-Mail-Adresse. Ich habe da noch eine andere. Wenn es mir zu bunt wird, dann kann ich die auch das ganze Wochenende oder auch mal länger abschalten, obwohl sehr viel länger nicht, weil dann irgendwann meldet sich dann doch die Arbeit. Nein, aber
als Redaktionsleiter, ja.
Mit den Kommunikationswegen, also vielen Dank nochmal für die Blumen und für die Rückmeldung auch zu Studio 9, da bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ich habe halt eines gemerkt, wir haben da ja auch irgendwann angefangen, so Publikumsformate zu machen, so wie offenes Studio, wo Leute digital sich zuschalten können und wir dann auch eine gemeinsame Redaktionskonferenz haben. Denn gerade so nach diesen 10, 15 Jahren Social-Media-Erfahrung, die wir jetzt ja alle in den Knochen haben, haben wir dann irgendwann gemerkt, diese ganz großen, breiten Möglichkeiten, wo Leute einfach kommentieren können, führen leider in den seltensten Fällen wirklich zu gutem Austausch und Feedback. Also das ist für die Redaktion, wird es immer anstrengender, weil die Leute, die da einfach nur ihre Emotionen abladen wollen und meistens nicht die positivsten, das so schrecklich dominieren, dass auch die Normalen, die das eigentlich mal nutzen wollten, um wirklich konstruktiv was zu sagen, das häufig meiden mittlerweile. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, stärker in diese Dialogformate zu gehen. Und da sind dann eben jetzt nicht vielleicht 200, 300.000, aber das sind dann mal 100, 120 Leute. Und davon beteiligen sich vielleicht auch richtig aktiv erstmal nur 10. Aber ich habe den Eindruck, es ist zwar sehr mühsam und sehr kleinteilig dann, aber dass da für alle Beteiligten, also auch für uns Medienmacher, viel mehr hängen bleibt. Da nehme ich viel mehr mit, als wenn ich in so eine Kommentarspalte gucke und eigentlich gleich wieder weggucke, weil ich denke, wenn ich das ernst nehme, dann bin ich super deprimiert und es geht halt leider auch das, was man ernst nehmen sollte, dann manchmal unter, ne? Also, dass man dann sieht, so vor lauter blöden Kommentaren, dass man diese 2, 3, die einem wirklich zu denken geben sollte, gar nicht mehr liest, aus lauter Masse heraus.
Ja, das stimmt. Mein erklärtes Titel ist es, irgendwann bei eurer Sendung im Humboldt-Forum mal reinzugucken, wenn ich denn...
Ja, sehr gerne. Alle, genau. Also alle, die das hören und alle, die irgendwie in der Nähe von Berlin sind oder in Berlin oder mal Berlin-Besuche machen, sind ja alle 14 Tage donnerstags im Humboldt-Forum und da hat man wirklich dann die direkte Tuchfühlung. Also das ist immer sehr schön. Das mag ich auch gerne, weil man da auch Hörerinnen und Hörer kennenlernt, auch aus der ganzen Republik, die dann mal zum Beispiel ne, so ein Berlin-Wochenende hatten und dann mal vorbeischauen. Also das ist ja natürlich bei allen Medien, ne, wenn man die Menschen, die man sonst irgendwie eher so anonym erreicht, dann auch mal trifft, ihnen begegnet. Das ist immer schön.
Das ist doch eine schöne Aufforderung zum Schluss. Kommt nach Berlin und
ja. Aber wir fahren auch dann und wann raus ins Land. Also das schaffen wir natürlich jetzt nicht so flächendeckend. Yeah. Aber wir sind zum Beispiel jetzt Anfang Februar in Freiburg, waren schon in anderen Städten, in Kiel, in Döbeln, in Sachsen, in Brandenburg an der Havel. Also dann und wann, damit nicht die Leute denken, alles ist immer nur in Berlin. Wir sind auch unterwegs. Also.
Sehr gut. Cool. So, in diesem Sinne, ich glaube, da kommt dein Bus. Mach's gut. Ciao.
Ja, danke für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Da fährt er davon. Und Kira, was bleibt für dich an der Haltestelle?
Ja, mir geht irgendwie dieses Miteinander sprechen statt einfach nur Text immer noch nach. Also ich habe ja auch darauf reagiert und habe so gesagt, naja, aber Bücher sind ja auch super, super wichtig, um zu lernen, irgendwie eine andere Perspektive einzunehmen. Und da hat er ja auch total zugestimmt. Also es geht ihm ja gar nicht so um so ein Aufwiegeln von Audio gegen Print oder so, das ist ja gar nicht sein Punkt. Und ich meine, er hat ja selber auch ein Buch geschrieben und so. Also das wäre ihm ja völlig fern. Und selbst wenn er beim Radio ist, er ist bei den Öffentlich-Rechtlichen und damit irgendwie auch, also ne, ihm ist die Rolle von Medien in großer Breite dieses Begriffs oder so voll wichtig. Aber ich finde, er hat ja schon einen Punkt. Also so dieses, wenn man einfach nur schnell einen tollen, klugen Text rausballert und sich dann wieder verkriecht, ja, dann hat man was gesagt und vielleicht auch ein paar Leute erreicht, aber man kennt es ja aus dem eigenen Leben, da wo man miteinander redet, da ist es viel schwerer, radikal zu sein und da ist es viel mehr auch irgendwie dran, Perspektiven einzunehmen und so, zumindest wenn man sich wirklich zuhört und gewisse Grundsätze des Respekts irgendwie wahrt.
Ja.
Das geht mir schon nach.
Vor allem fand ich so, ich fand es cool, dass er da so in dieser Deutlichkeit und Differenziertheit nochmal gesagt hat, weil irgendwie man liest dann Dinge in der Zeitung und vielleicht doch eher auch als Information und erprobt die dann im Gespräch und da werden die vielleicht auch harten, zugespitzten Sachen irgendwie weicher und weil man sie dann doch einem, die eigenen Positionen ja einem Angesicht sagen muss, also jemandem ins Gesicht sagen muss und da muss man die Positionen ja auch irgendwie schon wieder übersetzen und wieder weitergeben. Da sagt man die Sache nicht einfach nur so, sondern da schwingt irgendwie dieses Beziehungsebene und was weiß ich, das schwingt dann alles mit. Und da kann man nicht einfach nur sagen, voll, so ist es, Punkt. Da gibt es nicht nur eine Sachebene, die man irgendwie in den Text nur reinpacken kann.
Voll. Und ich frage mich einfach in diesem Zusammenhang schon, weil er ja jetzt einfach für mich schon ein Vertreter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist sozusagen. Was heißt das denn aber auch jetzt mal jenseits vom einzelnen Individuum als Teil der Gesellschaft, auch für den Medienapparat und gerade für die Öffentlich-Rechtlichen? Wie können die das irgendwie wahren? Also wir leben halt in so einer zersplitterten Gesellschaft und in so vielen, gerade durch Social Media gefördert auch, oh Mann, ich klinge hier manchmal wie so ein Kulturpessimist, aber egal. Menschen sind so in ihren Bubbles unterwegs, reden nicht mehr miteinander, hauen nur noch drauf, hauen raus und so. Und ich sehe da schon den Auftrag auch von den Öffentlich-Rechtlichen, dieses Gespräch halt auch zu suchen und Plattformen zu schaffen. Und bin gespannt, was da vielleicht auch in Zukunft entstehen könnte oder so. Aber will da auch irgendwie die Öffentlich-Rechtlichen, also generell Medien, also auch privat oder halt privatwirtschaftlich, wie auch immer Medien, aber auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen irgendwie in die Verantwortung ziehen und zu sagen so, ihr müsst auch irgendwie in dieser Kultur arbeiten. Also wie macht ihr das so? Das finde ich voll die spannende Frage, wo ich auch keine Antworten drauf habe. Aber
ja, ich glaube, es ist ein krasses Spagat, auch wenn man sich ja selbst nicht verbiegen will. Also ich fand das schon auch, er selbst hat ja auch so ein bisschen was zum Thema Haltung gesagt, also dass man ja trotzdem eine Haltung auch als persönlicher, privater Mensch hat, die auch irgendwie mitbringt, die nicht versteckt, aber jetzt auch nicht in den Vordergrund rückt und auch als Journalist eine gewisse Professionalität zu wahren hat. Und also gerade er, der jetzt jeden Mittag, also klar, es gibt Kolleginnen von ihm, aber der jeden Mittag mit anderen spricht und hat er ja auch gesagt, wirklich konträre Positionen, die da zu Wort kommen.
Ja, voll.
Ja. Aber ich finde einfach, man kann an diesem Gespräch wieder, also auch einfach, weil wir jetzt einen Moderator da hatten, festhalten, man muss miteinander reden und man muss dranbleiben und auch nochmal diese Wichtigkeit des miteinander gesprochenen Wortes, also für all diejenigen, die uns irgendwie auch zuhören, also das nehme ich jetzt auch mit, diese Räume öffnen, also seien sie jetzt, also ich finde auch in einem Zoom-Meeting sagt man die Dinge anders, als wenn man eine E-Mail spricht.
Und voll.
Ja, manchmal hat es vielleicht doch einen Wert, mehr miteinander zu sprechen, als miteinander zu schreiben.
Voll. Und jetzt frage ich mich gerade, warum das dann so ein Ding unserer Generation ist, dass wir zum Beispiel lieber E-Mails schreiben oder Sprachnachrichten schicken. Und Sprachnachrichten sind jetzt auch nicht so wirklich miteinander reden, sondern auch nur gesprochene Schriftlichkeit oder so. Ich weiß nicht, wie man es besser nennen soll. Aber man nimmt sich auf jeden Fall ja die Möglichkeit, dass der andere direkt darauf reagiert und vielleicht auch unterbrechen kann. Aber dass wir so Angst vorm Telefonieren haben. Also ist das ein Symptom oder eine Auswirkung davon, dass wir nicht mehr so gut miteinander reden? Das frage ich mich gerade. So eine kleine Side-Note. Egal.
Weil wir andauernd in irgendwelchen schrecklichen hier Telefon-Hotlines drin hängen, wenn wir irgendwas wollen und dann irgendwann keinen Bock mehr hatten.
Punkt. Punkt. Hast du noch einen Punkt, Felix?
Ja, vielleicht ist es eine gute Überleitung, schreckliche Telefon-Hotlines. Also es braucht sowohl, glaube ich, privat als auch gesamtgesellschaftlich diesen Ort für negative Gefühle. Das hat er so ein bisschen mit dieser Fuck You Hotline von Kiss FM am Ende nochmal erwähnt. wo sie das entnommen haben, so eine These, die sie in ihrem Buch auch nochmal ausführen.
Ja. Yeah.
Und es ist einfach, also dafür ist Streit, dafür ist auch dieses Debattieren da und dafür braucht es einfach in Gesprächen Platz. Und vielleicht finden diese negativen Gefühle gerade in der Face-to-Face-Begegnung noch mehr Platz als zwischen den Zeichen, die man irgendwie dann schreibt.
Voll. Und ich glaube, da darf man auch Institutionen nicht zu gering schätzen. Also sei es jetzt Kirchen oder irgendwie Verbände oder so. Also ich glaube, du kannst da Räume schaffen, wo es auch diese gesellschaftliche Müllhalde gibt oder diese, keine Ahnung, Fuck You Hotline, wo man einfach Räume schafft, dass Menschen nochmal sich auskotzen können, wo es aufgefangen werden ja. kann und wo es dann auch Begegnungen gibt, um miteinander zu reden.
Und wo man dann eben dann danach, also jetzt nicht so eine Destruktivität, sondern wo man dann ins Konstruktive wiederkommt und sagt, okay, jetzt habe ich die Gefühle ausgesprochen und jetzt sind sie klar im Raum, jetzt kann ich einen Umgang mit diesen Gefühlen finden, aber jetzt kann ich die Dinge auch wieder dann zurücklassen am Ende.
Ja.
Also irgendwie aus dieser Wut oder so, man kommt auch aus diesen Gefühlen wieder raus, kommt da weiter. Ja, war ein ganz anderes Gespräch, auch also was ganz Eigenes, aber super schön, eine ganz bereichernde Begegnung für mich. Also ich fand es cool, dass er zugesagt hat.
Total, richtig schön.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr mitgenommen habt. Lasst es uns gerne wissen, schreibt uns in die Kommentare und genau, hört gerne in seine Sendung rein, das ist wirklich eine große Empfehlung. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter, ihr könnt schon super gespannt sein, wer auch das nächste Mal sich zu uns an die Haltestelle gesellt. Und ja, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr möchtet, dass auch andere uns als Podcast finden.
Wenn ihr das nicht möchtet, dann schreibt uns nur privat, das reicht dann.
Mensch Leute, macht's gut, wir wünschen euch eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.